Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, euch zu sehen. Schön, wieder mal da zu sein. Letztes Mal noch draußen auf dem LKW, dieses Mal hier wieder in diesem schönen Gebäude. Ich freue mich, euch zu sehen und grüße auch an alle, die im Livestream heute dabei sind und zuschauen. Ich darf heute Morgen über einen Text predigen. Hartmut hat es schon gesagt, aus Johannes 3. Und wie bei so einer guten Fernsehserie, wo man sich die nächste Episode anschaut, wollen wir kurz mal gucken, was bisher geschah im Johannesevangelium bis Johannes 3. Da lesen wir in Johannes 1 davon, wir haben es auch gerade gesungen, du warst das Wort direkt am Anfang. Wir lesen am Anfang in Johannes 1, dass Christus das Wort ist, der wahre Gott ist und der dann, bald ist Weihnachten, der dann Mensch wird, der als wahre Gott auf diese Erde kommt und Mensch wird. Und er beruft sich in Kapitel 1 Jünger, die ihm nachfolgen, wo er sagt, kommt mit mir. Und am Ende von Kapitel 1 hat Jesus seine ersten Jünger berufen und zieht los. Und dann wird er in Kapitel 2 zusammen mit seiner Mutter und einigen seiner Jünger eingeladen auf die Hochzeit zu Kana. Und dort kommt Jesus und tut sein erstes Zeichen. Und Zeichen im Johannesevangelium haben immer das Ziel, etwas zu offenbaren beziehungsweise auf etwas Größeres hinzuweisen. Es geht nicht nur um das spektakuläre Wunder, sondern es ist ein Zeichen. Und in diesem Zeichen, wo Jesus 500 Liter allerbesten Wein auf der Hochzeit macht, da merken wir etwas von Gottes Großzügigkeit. Massen von Wein waren damals für die Leute ein Zeichen von Gottes angebrochener Herrschaft, dass der Messias gekommen ist. Und so ist am Ende von Kapitel 2 deutlich, dass Jesus nicht einfach nur irgendjemand ist, sondern dass er gekommen ist, Gnade und Wahrheit zu offenbaren und wundervoll bringen kann. Und dann, vorher hatte er schon im Tempel einiges an Radau gemacht. Also Jesus hatte im Tempel schon aufgeräumt, hatte die Leute, die Geldwechsler und alle möglichen Leute rausgeworfen, hatte Anspruch auf das Haus Gottes beansprucht und gesagt, er sei der wahre Tempel, dass er diesen Tempel wieder aufbaut in 3 Tagen und dass er der eigentliche Ort ist, wo Menschen Gott anbeten und nicht dieses Gebäude. Und man merkt schon so ein bisschen, okay, das wird irgendwie interessant mit diesem Jesus. Und als er dann in Jerusalem ist, weckt es unter anderem das Interesse von Nikodemus, einem Lehrer Israels. Und der nutzt die Gelegenheit, weil er merkt, hey, dieser Jesus ist irgendwie besonders, ich habe da ein paar Fragen. Und die beiden treffen sich nachts heimlich und Nikodemus stellt Jesus ein paar Fragen. Und Jesus beantwortet ihm diese Fragen und lenkt gleichzeitig, wie er das oft tut, seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge und sagt ihm, hey, das, was Menschen brauchen, ist nicht noch mehr Wissen einfach nur über Gott. Menschen, die wirklich in Gottes Reich kommen wollen, die müssen, so sagt Jesus, das von Neuem geboren werden. Die müssen von Neuem geboren werden, um Teil dieses Reiches zu werden. Sie brauchen ein neues Herz. Und an dem Punkt steigen wir ein in dieses Gespräch, in den zweiten Teil zwischen Jesus und Nikodemus heute unter dem Thema Jesus liebt den Kosmos. Jesus liebt den Kosmos. Und wir lesen mal Johannes 3 ab Vers 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Soweit der Text für heute. Ein Highlight meines Lebens war, als ich mit meiner Jugendgruppe damals noch als Jugendreferent auf der Österreich-Freizeit war. 2015 waren wir in Österreich und wir sind an einem Tag, sind wir morgens losgelaufen und sind auf einen Gipfel. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht von unserer Wanderung hoch auf einen Gipfel. Wir wollten die Nacht unter freiem Himmel verbringen auf einem Gipfel über 2000 Meter Höhe und das war eins der Highlights meines Lebens. Wir haben unterwegs ein paar mentale Herausforderungen als Team und Mannschaft gemeistert und die einen konnten nicht mehr und wollten lieber mit der Gondel doch wieder zurück. Die anderen haben gesagt, nee, wir ziehen das durch, wir wollen da oben schlafen. Und das Wetter war super und dann sind wir irgendwann dort oben angekommen und ein paar Kühe und Schafe und Kuhfladen und was nicht alles noch da rumlag, haben uns willkommen geheißen auf dem Platz, wo wir die Nacht verbringen wollten. Und dann wurde es immer dunkler und wir haben einen herrlichen Sonnenuntergang von dort oben genossen. Und es wurde immer dunkler und immer dunkler und immer dunkler. Die Nacht brach herein und irgendwann haben wir so den ersten Stern gesehen. Dann kam noch ein Stern und irgendwann wurde es noch mehr Sterne und es wurden noch mehr Sterne. Es wurden so viele Sterne. Das war der besonderste und unglaublichste Sternenhimmel, den ich je in meinem Leben gesehen habe, weil es gab keine anderen Lichtquellen. Es gab keine Straßenlaternen, es gab keine Autos. Irgendwo ganz weit unten haben wir ein Dorf gesehen, wo ein bisschen Licht an der Straße war. Aber es gab keine anderen Lichtquellen. Also haben wir in dem Sinne die Dunkelheit dort oben genossen, um diesen Sternenhimmel zu sehen und uns darüber Gedanken zu machen, wie unglaublich viel das sind und wie groß Gott ist. Und das war aber auch so, ist einer der wenigen Momente, wo ich sagen würde, ich habe die Dunkelheit genossen. Sonst bin ich nicht so der Freund von Dunkelheit. Jetzt gerade eine Uhrumstellung, ich bin das schon seit einigen Jahren gewohnt, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und da ist das in der Dunkelheit nicht immer so einfach. Wir wohnen bei uns in Bergneustadt an einem Hang. Und dann bin ich einmal im Winter mit dem Fahrrad runtergefahren. Also ich muss relativ lange bergab fahren, bis ich auch irgendwann am Fahrradweg bin und dann zur Arbeit komme. Und ich natürlich Helm auf, Licht an, alles super vorbereitet für im Dunkeln Fahrradfahren. Und fahre so den Hang runter und kurz bevor ich unten bremsen muss, trifft mich auf einmal von der Seite ein richtiger Schlag in mein Gesicht. Und ich so, was war das denn? Und schrei auf und bin verwundert und halt an und sehe so dann rechts irgendwie am Straßenrand, flatter, flatter, zwitscher, zwitscher, liegt da eine bewusstlose Amsel, die mir in der Dunkelheit in mein Gesicht geflogen war, die ich voll mitgenommen hatte. Die hatte mich offensichtlich nicht gut gesehen, ich hatte die auch nicht so gut gesehen. Dunkelheit, das war nicht so ein angenehmes Ereignis. Was hat das mit dem Bibeltext von heute Morgen zu tun? Es geht um Licht und Dunkelheit in den letzten Versen dieses Abschnitts, den wir gerade gelesen haben. Es geht um Licht und Dunkelheit, es geht um Glauben, es geht um Rettung, es geht um ewiges Leben und es geht um die Welt. Johannes 3,16, die meisten von euch werden diesen Vers kennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und so weiter und so weiter. Was steht denn aber dort? Was meint denn das Wort Welt, wenn es heißt, Gott liebt die Welt? Es bedeutet nichts anderes als Gott liebt den Kosmos oder Jesus liebt den Kosmos. Denn Kosmos ist an der Stelle das griechische Wort für Welt. Also wo wir Welt stehen haben, benutzt Johannes in seinem Evangelium und in seinen Briefen das Wort Kosmos. Und wir schauen uns mal mit ein paar Stellen an, was er damit meint, wenn er vom Kosmos redet. An anderen Stellen, wo er auch dieses Wort verwendet. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 10 heißt es, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Also Jesus selbst ist in die Welt gekommen, er selbst hat die Welt gemacht, dann kam er in die Welt, aber die Welt, der Kosmos, hat ihn nicht erkannt. Johannes 7, Vers 7. Euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch kann die Welt nicht hassen, oder die, zu den Leuten sagt er das, euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Also die Welt, der Kosmos, hasst Jesus, weil er ihnen aufdeckt, dass das, was sie tun, verkehrt ist. Johannes 12, 31 heißt es, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Wir lesen vom Teufel als dem Fürsten dieser Welt. Noch ein Abschnitt aus einem seiner Briefe aus 1. Johannes 2, 16 bis 17. Denn nichts von dem, was diesen Kosmos, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Also die Welt ist gierig, die Welt ist selbstsüchtig und das heißt, die Welt mit ihren Begierden wird vergehen. Das ist der Kosmos, das ist die Welt, wenn wir in Johannes 3,16 davon lesen, dass Gott die Welt liebt. Und ich finde, Johannes hat es ziemlich auf den Punkt gebracht, die Welt liegt im Argen. So die Welt ist irgendwie dunkel. Wir lesen von Egoismus, von allem Möglichen. Es ist böse, es ist nicht nett, es ist dunkel. Und ich würde sagen, wenn wir heute die Nachrichten lesen, anschauen, egal wo du deine Nachrichten beziehst, kannst du das wahrscheinlich bestätigen. So, wir lesen von der Pandemie und wir lesen von Flutkatastrophe, Klimakatastrophe. Irgendwelche Bürgerkriege, die es nach wie vor gibt, sind einfach in unseren Medien nicht mehr so wichtig, sind aber immer noch da. Irgendjemand Berühmtes hat sich wieder einen moralischen Fehler geleistet. So, sind die Nachrichten, wo wir merken, ja, das stimmt, Johannes hat es ganz gut getroffen. Die Welt ist irgendwie nicht, da stimmt was nicht. Da liegt was im Argen. Und das sind nur die großen Sachen. Ich glaube, jeder von uns heute Morgen hier oder bei dir zu Hause im Wohnzimmer, wo auch immer du das guckst, in der Badewanne vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, ja, in dieser Welt erleben wir Leid und Not. Vielleicht sind es finanzielle Nöte, die wir haben. Vielleicht sind es Probleme in deiner Familie. Vielleicht ist es Streit zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Eltern. Vielleicht ist die Ehe auch schon zerbrochen. Vielleicht erlebst du regelmäßig Demütigung in der Schule, am Arbeitsplatz. Ich weiß es nicht, was es ist, aber ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, ja, diese Welt kann und ist sehr häufig dunkel. Und so schön der Sternenhimmel, der Sonnenuntergang und die Gemeinschaft heute Morgen hier ist, es gibt Situationen, wo es einfach nicht schön ist. Aber die Frage ist, wer ist denn eigentlich die Welt? Meint es das Material des Planeten mit viel Wasser und ein bisschen Land und alles Mögliche? Nein, die Welt sind die Menschen. Der Kosmos, die Welt sind du und ich. So, wir brauchen gar nicht auf die anderen zeigen, weil ihr wisst ja, ne, wenn ich mit einem Finger auf jemand anders zeige, zeigen drei Finger auf mich. So, warum diese Welt ist, wie sie ist, hat mit dir und mir zu tun, hat mit uns Menschen zu tun. Und ich glaube, wir können sagen, ich kann über von mir sagen, dass ich tief in mir drin sündiger und egoistischer bin, als ich das jemals gedacht hätte. Tief in mir drin bin ich sündiger, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Und ich lehne mich weit aus dem Fenster zu behaupten, dass das in deinem Leben genauso ist. Dass es da böse Emotionen gibt, von denen du hier niemals erzählen würdest. Dass es da böse Gedanken gibt über Menschen, die du sonst vielleicht liebst, aber in der falschen Situation kommen da Gedanken in dir hoch, wo du denkst, woher kommen die denn plötzlich? Und weißt du was, diese Gedanken kommen nicht heute Morgen hier, wenn wir uns alle schön angezogen haben und zum Gottesdienst treffen. Diese Gedanken, diese Emotionen, die kommen dann hoch, wenn wir wenig Kraft haben, wenn wir herausgefordert sind. Bei mir als dreifachem Vater kommt es raus, wenn meine Nacht schlecht war, wenn auf der Arbeit Stress ist, wenn meine Kinder streiten, vielleicht ich mit meiner Frau noch zoffe, und ich dann noch hungrig bin, so dann kommen diese Emotionen hoch. Dann kommt auf einmal ans Licht, was dann noch alles verborgen sein kann. So, ich weiß nicht, kennt ihr das Wort hangry im Englischen? Eine Mischung aus hungry und angry, also hungrig und ärgerlich. Hangry. Ist ganz schlecht, wenn meine Frau und ich manchmal uns zoffen, zu fragen, kann es sein, dass du Hunger hast? Würde ich dir nicht empfehlen, mach das nicht. Selbst wenn du auf den Trichter gekommen bist, dass das vielleicht die Grundlage dieses Streits sein könnte, sprich es nicht an, behalt das Wissen für dich. Vielleicht ist jemand einfach hangry. So, ich kenne das von mir. Meine Frau kommt dann manchmal zu mir und sagt, Schatz, ich glaube, du bist richtig fertig, du hast keinen Filter mehr, du sagst alles, was du denkst. Weißt du, das sind die Situationen, wo ans Licht kommt, wie dunkel es nicht nur in dieser Welt ist, sondern wie dunkel es in deinem und meinem Herzen manchmal sein kann. Aber weißt du was, und das ist die gute Nachricht heute Morgen, Gott liebt genau diese Welt, diesen Kosmos, den, von dem wir eben gelesen haben, diesen Kosmos liebt er. Und er liebt dich, nicht seine romantische Vorstellung, den er sich vor in der Ewigkeit ausgedacht hat. Nein, Jesus liebt dich mit diesen dunklen Gedanken und Emotionen. Und das gilt für jeden Menschen. Jesus liebt diesen Kosmos so, wie er ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers wird noch stärker, wenn wir wissen, was eigentlich mit Welt gemeint ist, nämlich die Welt, die Jesus hasst, die egoistisch ist, die dunkel ist. Genau diese Welt liebt Jesus. Und genau in diese Welt ist er gekommen, um sie zu retten. Gott liebt diese Welt, wie sie ist, und er liebt dich so, wie du bist. Und das Schöne ist, dass wir durch seine Liebe aber nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Gott liebt nicht die perfekte Vorstellung von dir, sondern in diesen dunkelsten Situationen weiß Jesus darum und es überrascht ihn nicht. Ihr kennt dieses Lied vielleicht, Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist gute Nachricht, Leute. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Und jemand hat das Evangelium mal in einem Satz auf den Punkt gebracht und gesagt, tief in deinem Herzen bist du sündiger, als du es jemals gedacht hättest. Aber in Christus bist du geliebter, als du es dir jemals erträumt hättest. Tief in deinem Herzen bist du sündiger, als du es jemals gedacht hättest. Aber in Christus bist du geliebter, als du es dir jemals erträumt hättest. Gott sieht dich, Gott sieht diesen Kosmos und er liebt dich und er liebt diesen Kosmos. Nicht nur uns, die wir heute hier sitzen, nein, auch alle die Menschen, die heute nicht da sind, die neben dir wohnen, mit denen du vielleicht das Büro teilst, die mit dir morgens in der Bahn fahren oder im Bus, die Leute in deiner Schule, die ganzen Menschen, die das nicht wissen. Weil wie schön ist es, dass du das gerade von mir, ich hoffe, Gott spricht durch mich zu dir, es geht nicht um mich, daran erinnert wirst, dass diese Liebe real ist. Und es gibt so viele Leute, die das nicht wissen. Und die sehen ihre dunklen Herzen und sie verzweifeln daran und probieren es irgendwie zu unterdrücken, weil sie merken, boah, das will ich eigentlich gar nicht, was soll ich tun? Herr, und wir kennen die Antwort, wir haben Hoffnung. Und deswegen ist es gut, dass ab heute Abend das Hoffnungsfest beginnt, wo Menschen, die das noch nie gehört haben, davon erfahren können, dass sie geliebt sind, weil Jesus diesen Kosmos liebt. Und weil er diesen Kosmos liebt, ist er aktiv geworden. Er hat sich diese Liebe nämlich unendlich viel kosten lassen. Vers 14 und 15 lesen wir nochmal. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Menschensohn muss erhöht werden. Was meint es damit? Das könnt ihr hier sehen. Das Kreuz ist ein bisschen über dem Boden. So. Jesus wurde ans Kreuz erhöht. Es scheint eine Niederlage zu sein. Erhöht ist der traurige Moment des Kreuzes, der gleichzeitig der Moment des Sieges ist. Weil erhöht bedeutet auch, erhaben zu sein. Das Wort meint auch, Ehre zu bekommen. Er wird erhöht werden. Und genau in dieser Doppeldeutigkeit benutzt Johannes das Wort, dass er sagt, hey, Jesus hängt dort am Kreuz, erhöht über die Erde, voller Wunden. Und gleichzeitig hängt er dort aus Liebe freiwillig als der König von Israel, damit wir gerettet werden können, damit wir aus der Dunkelheit in das Licht kommen können. Und wozu das Ganze? Ich habe es schon gesagt, damit jeder, der das glaubt, ins Licht kommt. Oder was Jesus zu Nikodemus sagt, damit jeder, der das glaubt, von Neuem geboren werden kann und Teil seines Reiches wird. Gott ist aktiv geworden. Die Liebe, die er für den Kosmos hat, die Liebe, die er für dich hat, für Menschen, hat dazu geführt, dass er aktiv geworden ist, dass er eine riesige Rettungsaktion gestartet hat. Und es gab vor einigen Jahren auch mal eine riesige Rettungsaktion bei einem Minenunglück. Da sind Leute unter Tage gewesen und waren eingeschlossen. Und es gab eine Riesenaktion, um sie zu retten. Und es wurde verfilmt und ich habe euch den Trailer zu diesem Film mal mitgebracht, um zu gucken, was es bedeutet, aktiv zu werden, um Menschen zu retten. Film ab.
War der Turteltäubchen schon beim Ultraschall?
Es ist ein Junge.
Es ist ein Mädchen.
Es ist ein Junge.
Es ist kein Junge.
Ich gratuliere dir zum Ruhestand. 2 Wochen, dann bist du ein freier Mann.
Ist das der einzige Weg rein?
Der einzige Weg rein, der einzige Weg raus.
Wie lange noch?
Ungefähr 1 Stunde.
Möglicherweise gibt es Schwachstellen im Gestein des Berges.
Das ist eine alte Mine.
Ich bin für die Sicherheit dieser Männer verantwortlich.
Ein schweres Unglück ereignete sich heute in der San Jose-Mine.
Say something, I'm giving up on you.
Das ist ein ziemlich großer Fels.
Das ist kein Fels. Das ist das Herz des Berges und es ist endgültig gebrochen.
33 Männer eingeschlossen unter Tage und wir wissen nicht einmal, ob sie noch leben.
Wir alle wissen, wie das läuft. Die Regierung erzählt uns, dass sie alles tun wird und dann wird nichts unternommen.
Wie viel Zeit bleibt Ihnen?
Sie haben Essen und Wasser für 3 Tage.
Ich wusste, dass die Mine gefährlich ist. Niemand gibt dir die Schuld.
Ihr seid meine Brüder. Wir müssen zusammenhalten und dann kommen wir heraus.
Es wurden 3 Großbohrgeräte aufgestellt, spezialisiert auf Tiefbohrungen.
Ist es schon zu spät?
Ein riesiger Fels, 2-mal so groß wie das Empire State Building, hat sich verschoben.
Uns läuft die Zeit davon.
Die Frage ist nicht, ob die Mine einstürzt, sondern wann.
Ich gehe hier nicht ohne ihn weg.
Wenn das unser letztes Abendmahl ist, dann kündige ich.
Das Letzte, was uns gefehlt hat, ist, dass diese Männer sterben, während die ganze Welt zusieht.
33 Männer verschüttet, 300 Mütter, Väter, Brüder, Schwestern und wir sind ihre einzige Hoffnung.
Dann holen wir die Bergleute da mal raus.
Ich glaube, dass wir hier rauskommen, weil ich beschlossen habe, es zu glauben. Alle 33. Ja!
Say something.
Ich sehe euch alte Männer wieder da oben.
Der Film basiert auf der wahren Begebenheit, 33 Männer, 69 Tage, 700 Meter unter der Erde eingeschlossen. Die haben noch ein bisschen Wasser, die haben noch ein bisschen Sauerstoff, die haben noch ein bisschen Essen, um zu leben. Aber klar ist, wenn von außen nichts passiert, sind sie eigentlich tot. Ihr Urteil ist gesprochen. Und ich glaube, dass das stimmt, geistlich für so viele Menschen. Wir können geistlich tot sein. Menschen sind geistlich tot, obwohl unser Gehirn funktioniert, unser Herz, unsere Lunge. Aber wenn nicht von außen was passiert und jemand eingreift, dann ist da keine Hoffnung. Aber genau das hat Gott gemacht. In einer riesigen Rettungsaktion in Jesus hat er eine Bohrung in die Dunkelheit dieser Welt gemacht, damit Menschen einer nach dem anderen wieder rauskommen können ans Licht, an das Leben, zurück zum Sauerstoff, zu Essen und allem, was wir brauchen. Und das ist die Rettungsaktion, die Gott getan hat. Er hat Jesus geschickt runter in diese Dunkelheit. Das ist ein Angebot, eine Rettungskapsel, wo jeder einsteigen kann. Aber das Traurige ist, was wir in den Versen lesen, nicht jeder nimmt dieses Angebot an. Nicht jeder steigt ein in diese Rettungskapsel. Was, wenn man sich den Film vorstellt, absurd ist, dass jemand sagt, nee, hier unten die letzten 50 Tage waren doch ganz nett, ich würde jetzt doch hier bleiben. So, alle sind in die Rettungskapsel, einer nach dem anderen eingestiegen und sind wieder zurück an die Oberfläche gekommen. Aber wir lesen hier Vers 18 bis 20. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es gibt Leute, die lieben die Dunkelheit und das Böse mehr als das Licht. Aber es gibt auch richtig viele, die sich nach dem Licht sehnen und denen wir davon was sagen dürfen, denen wir sagen dürfen, dass Jesus sie so liebt in der Situation, in der sie sind, mit der Dunkelheit, die sie vielleicht in sich haben und die sie überfordert. Wir können ihnen sagen, es gibt eine Rettungskapsel in Jesus, die dich an das wahre Leben bringt. Hey, komm vorbei, steig ein. Es gibt Liebe, es gibt Hoffnung. Du kannst, das Gespräch mit Nikodemus, du kannst von Neuem geboren werden und Teil von Gottes Reich des Lichts werden. Es ist möglich, weil Gott aktiv ist, dass wir von Neuem geboren werden, dass ein Herrschaftswechsel vollzogen wird. Kolosser 1, 13 bis 14 heißt es, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein lieber Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ich liebe diesen Vers, zu sagen, wir sind aus dem Reich der Finsternis versetzt worden in das Reich seines lieben Sohnes. Und Jesus ist der beste König, den man sich wünschen könnte. Jesus liebt diesen Kosmos, Jesus liebt diese Welt, er liebt dich und er liebt die Menschen, die heute Morgen nicht hier sind. Und wir können dazu beitragen, dass sie ihn kennenlernen. Ich glaube, für manche von euch, die das heute Morgen gehört haben, ist es dran, mal diese Wahrheit, die in diesem Text ist, anzunehmen für die dunkelsten Ecken deines Herzens, wo du dir selber nicht ganz sicher bist, ob die Liebe für diese Stellen reicht. Aber die Aussage von Johannes 3 ist, ja, sie reicht auch dafür. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Ist nicht so, dass Gott irgendwann sagt, oh, was, der Christopher? Ah, das habe ich nicht gewusst. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich meinen Sohn vielleicht nicht geschickt. So, du kannst Gott nicht enttäuschen. Und vielleicht ist es heute dran, lies diesen Vers heute Abend nochmal, nimm dir Zeit im Gebet, sprich nachher mit jemandem oder mit deinem Mentor, wem auch immer, und geh mit diesem Licht der Liebe Gottes bis in die dunkelsten Ecken und lass dich befreien von dem Denken, dass die Liebe dort nicht reichen könnte, denn sie reicht auch bis dorthin. Und für andere von euch ist es vielleicht dran, zum allerersten Mal diese Liebe anzunehmen, zu sagen, boah, ich steige in diese Rettungskapsel ein, ich will an das wahre Leben kommen. Ich möchte Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ich möchte Freiheit von Sünde, Egoismus, Wut, was nicht alles. Und ich glaube, für uns alle ist es dran, dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir gerade im Hinblick auf die Woche, die heute Abend beginnt, Menschen davon erzählen, dass wir Menschen einladen, Nachbarn, Kollegen, Freunde, wer auch immer, die diese Hoffnung noch nicht haben, die noch nicht eingestiegen sind, ihnen sagen, hey, es gibt Liebe, es gibt Hoffnung, es gibt Rettung, weil Gott einen Weg für Rettung geschaffen hat. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du gekommen bist in das Dunkel dieser Welt. Danke, dass du die Welt wunderbar erschaffen hast und dass, was all dann passiert ist, irgendwie nach dem Sündenfall, dich nicht davon abgehalten hat, immer und immer und immer wieder zu investieren, deine Liebe zu zeigen und irgendwann tatsächlich selber als Mensch in diese Welt zu kommen, um Rettung zu ermöglichen. Wir haben eben gesungen, oh, wie schön dieser Name ist. Ja, Jesus, dein Name ist schön und wir preisen dich für das, was du getan hast und wir nehmen das neu an, diese Rettung, die du schenkst, die Liebe, die darin zum Ausdruck kommt. Und wir wollen uns gebrauchen lassen von dir, Menschen, die das noch nicht wissen, davon zu erzählen, sie auf dich hinzuweisen, dass es Rettung gibt, zurück ins Licht, in die Liebe, in die Hoffnung, in die Vergebung, in Versöhnung mit Gott. Und Herr, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann wollen wir schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Dass deine Liebe nicht nur eine Theorie ist, nicht nur ein Satz, den wir für wahr halten, sondern dass deine Liebe wirklich real ist, dass es dich was gekostet hat. Und dass wir es annehmen und sogar in uns aufnehmen können. Jesus, danke für das, was du getan hast. Du hast uns zuerst geliebt und deswegen wollen wir dich wieder lieben. Amen.